Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio und heute mit zwei Romanen, die von Liebe und Widerstand handeln. James Baldwin ist einer der wichtigsten US-amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Allerdings sind es gerade seine Stärken als Schriftsteller und als Mensch, die ihm die angemessene öffentliche Anerkennung Zeit seines Lebens erschwert haben. Denn Baldwin ist nicht nur ein Radikaler, er ist auch ein radikal versöhnlicher Autor. Aus diesem Grund war er vielen schwarzen Kritikern zu weiß, vielen Weißen trotzdem zu schwarz. Und dann kam noch dazu, dass er sich offen mit seiner Homosexualität auseinandersetzte. Wenn auf einen Autor zutrifft, dass er seiner Zeit voraus war, dann wohl auf James Baldwin. Jetzt ist seine Zeit gekommen. Der Deutsche Taschenbuchverlag gibt sein Gesamtwerk in neuer Übersetzung heraus. Gerade ist Beale Street Blues auf Deutsch erschienen. Im September hat die Kinoversion in der Regie von Oscar-Preisträger Barry Jenkins Premiere. Mito Sanyal bespricht jetzt den Roman.
Es ist unmöglich, Beale Street Blues zu lesen und dabei trockene Augen zu behalten. Auch wenn der Titel auf die berühmte Beale Street in Memphis verweist, die Heimat des Blues, spielt die Geschichte in New York. An Blues ist sie trotzdem.
New York ist garantiert die hässlichste und dreckigste Stadt der Welt. Mit den hässlichsten Häusern und den ekligsten Menschen. Und den schlimmsten Bullen. Wenn es einen schlimmeren Ort gibt, dann liegt der so nah an der Hölle, dass man riechen kann, wie die Menschen schmoren. Und ehrlich gesagt, genau so riecht New York im Sommer.
Die Ich-Erzählerin mit dieser leidenschaftlichen Abneigung für ihre Heimatstadt ist Clementine Rivers, genannt Tish. 19 und schwanger und auf dem Weg ins Gefängnis, um ihren 22-jährigen Freund Alonzo Hunt, genannt Fonny, zu besuchen. Und Fonny wäre längst ihr Mann, wenn er nicht von einem rassistischen Polizisten aufgrund einer falschen Anklage verhaftet worden wäre.
Ich wünsche echt niemandem, dass er den, den er liebt, durch eine Scheibe angucken muss.
Bei aller Brutalität ist Beale Street Blues in erster Linie ein Roman über die Kraft der Liebe. Die Liebe zwischen Tish und Fonny, aber auch die Liebe von Tishs Familie zu ihrer schwangeren Tochter und zu dem Vater ihres ungeborenen Enkelkindes. Liebe ist der Schlüssel zu Baldwins Literatur und Politik. Allerdings Liebe als revolutionäre Handlung. Liebe von Menschen zu Menschen, denen gesagt wird, dass sie weniger Liebe wert sind. Dass sie weniger wert sind.
Die Kinder kriegen eingetrichtert, dass sie einen Dreck wert sind. Und alles, was sie um sich herum sehen, ist der Beweis dafür. Sie kämpfen und kämpfen, aber sterben wie die Fliegen und begegnen sich dann auf dem Müllhaufen ihres Lebens, wie die Fliegen.
Als Beale Street Blues 1974 erschien, waren die meisten Weggefährten Baldwins bereits ermordet. Medgar Evans, Malcolm X, Martin Luther King. In einem Interview zu dem Buch sagte er, ich bin jetzt 49 Jahre alt und habe keine alten Freunde. 3 Jahre zuvor, 1971, hatte Baldwin einen offenen Brief an Angela Davis geschrieben, die, ebenso wie Fonny, unter falscher Anklage im Gefängnis saß. In ihrem Fall wegen eines bewaffneten Überfalls, bei dem sie erwiesenermaßen nicht anwesend war.
Liebe Schwester, der amerikanische Triumph, der gleichzeitig die größte Tragödie Amerikas ist, besteht darin, dass es schwarze Menschen dazu gebracht hat, sich selbst zu hassen. In meiner Kindheit haben sich Schwarze jedes Wochenende auf der Lenox Street die Köpfe eingeschlagen und niemand hat ihnen oder mir erklärt, dass es Absicht war, dass wir uns gegenseitig umbringen, dass wir zusammengepfercht sind wie Tiere, damit wir uns selbst als Tiere betrachten.
Dass Tish und Fonny es schaffen, in einem Land zu sich und zueinander zu stehen, das ihnen jeden Tag sagt, dass schwarze Männer ihre Frauen sowieso verlassen, dass schwarze Haare und schwarze Körper hässlich sind, ist bereits eine Leistung. Dazu kommt, dass Fonny nicht nur Tish liebt, sondern auch seine Arbeit. Er will Bildhauer werden.
Die Leidenschaft, die Fonny gerettet hat, die hat ihn auch in Schwierigkeiten gebracht und ins Gefängnis. Er hat nämlich sich selbst gefunden. So richtig. Innen drin. Und das hat man gemerkt. Er ist niemandes Nigger. Und das ist ein Verbrechen in diesem beschissenen freien Land. Von irgendwem muss man der Nigger sein. Wenn man niemandes Nigger ist, dann ist man ein böser Nigger.
Es ist beinahe unglaublich, dass der Roman bereits 45 Jahre alt ist. Angesichts der ständigen Enthüllungen über strukturellen Rassismus in der Polizei und im amerikanischen Gefängnissystem ist es schwer, Beale Street Blues nicht als Black Lives Matter Blues zu lesen. Trayvon Martin, Eric Garner, Michael Brown, Rekia Boyd und Tish und ihre Familie setzen alles daran, dass der nächste Name auf der Liste nicht Fonny Hunt sein wird.
Der Junge muss da raus. Fertig. Und wir müssen ihn rausholen. Fertig. Und das Wichtigste ist, Mann, dass wir nicht die Nerven verlieren. Diese Arschlöcher, diese Weißärsche, diese Fotzenfressen haben schon lange genug unsere Kinder umgebracht.
Der Roman, der fließend zwischen schwarzem Slang und der Sprache des Alten Testaments wechselt, wurde wunderbar behutsam von Miriam Mandelkopf ins Deutsche übertragen. Angefangen bei seinem Titel, der im Original »If Beale Street Could Talk« lautet, nach der bekanntesten Zeile des W.C. Handy-Songs »Beale Street Blues« von 1916. In Amerika denkt jeder oder zumindest jeder Schwarze dabei an Ella Fitzgerald, die in einem Club den Beale Street Blues singt, während Nat King Cole sehnsüchtig von draußen hineinschaut. Ein deutsches Lesepublikum hat diesen Bezugsrahmen nicht, weshalb der Neuübersetzung eine Vorbemerkung von James Baldwin vorangestellt ist.
Jeder in Amerika geborene Schwarze ist in der Beale Street geboren. Ob in Jackson, Mississippi oder in Harlem in New York. Die Beale Street ist unser Erbe.
Bei aller Zeitlosigkeit gibt es dann doch Elemente, die den Roman in den 70er Jahren verorten. So rauchen alle ständig in Anwesenheit der Schwangeren Tisch und ihre Mutter und ihre Schwester geben ihr ständig Brandy und Whisky, weil das gut für das Baby ist. Und dann ist da noch die Anklage, die selbstverständlich als falsch identifiziert wird: Vergewaltigung. Heute wäre es schwierig, einen Roman zu schreiben, dessen Opfer offensichtlich lügt. Im Kontext von Vergewaltigungen die Möglichkeit einer Falschbeschuldigung zu erwägen, ist ein Tabuthema, während Anfang der 70er Jahre noch die Polizei davon ausging, dass die meisten Vergewaltigungsanzeigen von hysterischen Ex-Freundinnen gemacht würden. Tatsächlich impliziert Baldwin auch nie, das Opfer, eine zutiefst traumatisierte Puerto Ricanerin, würde die Unwahrheit sagen. Bei einer polizeilichen Gegenüberstellung identifiziert sie Fonny zwar, allerdings ist er der einzige Schwarze in dem Line-up. Also glaubt sie unter dem Druck des weißen Officer Bell, der eine offene Rechnung mit Fonny hat, dass er der Täter sein muss. In einer brillanten Spiegelung schickt Baldwin Tischs Mutter später nach Puerto Rico, um Fonnys Anklägerin zu finden, nur um von der noch heftigeren Armut in den Favelas erschüttert zu sein.
»Ich kann kein Spanisch und Sie können kein Englisch. Aber wir hocken auf der gleichen Müllhalde. Aus dem gleichen Grund. Wer auch immer Amerika entdeckt hat, der hat es verdient, in Ketten nach Hause geschleift zu werden und da zu sterben.«
Unglaublicherweise ist Beale Street Blues ein optimistischer Roman. Für jeden Officer Bell mit seinem offenen Rassismus und Sadismus gibt es mindestens zwei Weiße, die persönliche Nachteile in Kauf nehmen, um Tish und Fonny zu unterstützen. Diese Weißen werden menschlich, indem sie die schwarzen Charaktere des Buches menschlich behandeln. Solidarität ist nicht nur möglich, sie ist lebenswichtig. Deswegen wird Fonny aus seiner Prüfung gestärkt hervorgehen. Sein Freund Daniel, den Officer Bell ebenfalls verhaftet, um zu verhindern, dass er Fonny ein Alibi geben kann, wird, höchstwahrscheinlich, daran zerbrechen, weil er kein Sicherheitsnetz aus Menschen hat, die alle legalen und illegalen Mittel einsetzen, um ihn zu befreien.
»Wenn wir was erreichen wollen, schaffen wir das nur, wenn wir uns entschließen, es zu tun. Viele von unseren Lieben, viele von unseren Männern sind im Gefängnis gestorben. Ja, aber nicht alle.«
Beale Street Blues bricht einem das Herz, wieder und wieder. Doch er setzt es auch immer wieder neu zusammen, stärker und widerstandskräftiger.
Das sagt Mitu Sanyal über James Baldwins Beale Street Blues. Miriam Mandelko hat den Roman neu aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Er ist im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen. Auch die österreichische Autorin Mela Hartwig wird gerade neu entdeckt. Sie wurde 1893 in Wien geboren. In den 1920er Jahren trat sie als Schauspielerin unter anderem am Berliner Schillertheater auf. Aber sie schrieb auch. 1927 prämierte Alfred Döblin ihre Novelle »Das Verbrechen« bei einem Zeitschriftenwettbewerb. Vor dem Zweiten Weltkrieg wanderte die Jüdin Mela Hartwig nach London aus, wo sie 1967 starb. Ihren letzten Roman, Die andere Wirklichkeit, konnte sie nicht mehr beenden. Und auch das Manuskript von Inferno ist bis jetzt unveröffentlicht. Unter ihrem Ehenamen Mela Spira gelang ihr allerdings eine dritte Karriere als Malerin. Jetzt endlich hat der Droschel Verlag Mela Hartwigs Roman Inferno veröffentlicht. Katrin Hillgruber stellt ihn und seine Protagonistin vor.
Die 18-jährige Wienerin Ursula ist ein absoluter Augenmensch. Das verbindet die Hauptfigur des Romans Inferno mit ihrer Schöpferin Mela Hartwig.
Denn was sonst als Träume, fragte sie sich, hat das Leben für eine junge Person, die 18 ist, eben ihr Abitur abgelegt hat und Malerin werden will? Malerin werden muss. weil alles, was sie bewegt, sich für sie in Erschautes verwandelt, sich zu Farben entzündet, sich zur Gestalt verdichtet.
Die Handlung setzt Mitte März 1938, unmittelbar nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland ein. Mela Hartwig schrieb den Roman Inferno in den Jahren 1946 bis 1948 und reflektierte darin ihre eigenen traumatischen Erlebnisse in ihrer Geburtsstadt Wien unmittelbar vor dem Anschluss. Ursula, ein Mädchen aus gutbürgerlichem Hause, hat gerade erfahren, dass sie den ersehnten Studienplatz an der Kunstakademie erhalten wird. Ihr Fürsprecher jedoch, ein bislang anerkannter Maler, ist unter den neuen Machthabern plötzlich verfemt. Die Wirklichkeit schlägt aus ideologischen Gründen Haken und Mela Hartwig spiegelt dies in langen, vorwärts drängenden Satzperioden, die noch den Expressionismus atmen. Nicht von ungefähr trug ihr Debüt von 1928, ein Novellenband, den Titel Ekstasen und erregte Aufmerksamkeit bei Psychoanalytikern. Es sind diese jähen, fiebrigen Stimmungswechsel mit Ausschlägen ins Pathos, die Mela Hartwigs Prosa für heutige Leser zunächst gewöhnungsbedürftig, aber auch aufregend machen.
Sie erinnerte sich jetzt daran, bemerkt zu haben, dass in der Stadt eine ungemein festliche, ja geradezu trunkene Stimmung herrschte, der sie keine Beachtung geschenkt hatte, weil sie die ungewöhnlich erregte Bewegtheit des Straßenbildes und die Fahnen, die grell von allen Häusern flatterten, nur als Widerschein ihrer eigenen festlichen Stimmung erlebt hatte. Jetzt erst fiel ihr ein, dass die Stadt an eben diesem Tage den Einzug des Mannes feierte, an dessen Worten sich Abertausende so willig berauschten und von dem sie daher erwarteten, dass er Wunder tun konnte.
Ursulas Bruder, der namenlos bleibt, schließt sich sogleich den Braunhemden an, während der Vater zögert. Die junge Frau selbst schwankt in ihren Ansichten, auch wenn sie sich vom martialischen Gebaren ihres Bruders abgestoßen fühlt. Sie verliebt sich in einen Kommilitonen, der sich wiederum dem Widerstand anschließt. Erst die Geschehnisse der Pogromnacht am 9. November 1938 lassen Ursula den Ernst der Lage endgültig erkennen. Wie ein Fanal erscheint der biblisch getönte Satz »Der Tempel brennt« mehrfach in Versalien. Ursula erlebt diese Nacht der entfesselten staatlichen Gewalt als Abgrund, der sie von ihrem bisherigen Leben trennt. »Inferno inspiziere das innere Erleben des äußeren Schreckens«, schreibt der Historiker Wojin Sascha Vukadinovic in seinem aufschlussreichen Nachwort. Diese innere Welt, heißt es im Roman, sei jedem gegeben, um die äußere ertragen zu können. Durch ihren damals sehr populären Vornamen Ursula wird die Heldin zur prototypischen Zeitgenossin der 1930er Jahre. Anhand ihrer Beobachtungen überführt Mela Hartwig Sigmund Freuds Theorie von der libidinösen Konstitution einer Masse beeindruckend, wenn nicht gar schwindelerregend, in Prosa. Inferno liest sich aber auch wie ein Vorgriff auf Elias Canettis 1960 erschienene Studie Masse und Macht.
Wie von einem unsichtbaren Pinsel auf gigantischer Leinwand festgebannt, erblickte sie unabsehbar Menschen, Männer und Frauen, Kinder und Greise, die dicht aneinander gedrängt und emporgehobenen Gesichts den Worten lauschten, die einer sprach, der hoch über ihnen auf lorbeerbekränztem Sockel stand, in eine blutrote Fahne gehüllt, von der sich dunkel ein unheimliches Zeichen abhob. Ein Kreuz, dessen Enden sich drohend zu Haken verkrümmten.
Ursula erlebt, wie sich der Alltag an der Kunstakademie immer stärker verändert. Ein Kommilitone begeht im Zeichensaal Selbstmord, um seiner Verhaftung zu entgehen. Ursulas Geliebter erleidet im Kaffeehaus einen merkwürdigen Unfall, als ihm die Marmorplatte eines Tisches auf den Fuß fällt. Der Trümmerbruch erregt bei den Behörden Argwohn. Gegen den jungen Künstler wird daraufhin wegen des Verdachts ermittelt, sich selbst verstümmelt zu haben, um sich der Einberufung zu entziehen. Denn inzwischen hat das Dritte Reich den Krieg erklärt. Im Text die zweite entscheidende historische Marke nach der Pogromnacht. So springt die Handlung etwas unvermittelt in die quälend langen Monate vor Kriegsende. Ähnlich wie in Bertolt Brechts Drama »Furcht und Elend des Dritten Reiches« ist diese Phase von Hunger und dem kleinteiligen Sadismus der sogenannten Volksgenossen untereinander geprägt.
Damals entstanden jene von prophetischen Händen gemalten Plakate, die so ungeheures Aufsehen erregten und Hungerplakate genannt wurden, jene in Farben zersprengten Visionen der namenlosen Not, die als Strafgericht über ein blindes und verderbtes Volk hereinbrechen sollte, jene erschütternden Visionen, die warnend und beschwörend zum Aufruhr aufriefen. Wer vor einem solchen Plakat getroffen wurde, der wurde verhaftet. Wer es erblickte und nicht sofort Meldung erstattete, wurde verhaftet.
Wie in Furcht und Elend des Dritten Reiches erlebt Ursulas Familie exemplarisch alle nur denkbaren Schicksalsschläge jener Zeit. Einzig der Schrecken des Bombenkriegs bleibt ihr erspart.
Auch Ursula hörte den unheimlichen Warnungsruf der Sirene. Aber nur zuweilen. Denn noch wurde die Stadt, aus der steil der gotische Turm ihres geliebten, dem heiligen Stephan geweihten Domes emporstieg, geschont. Zwischen den Zeilen der Zeitungen brachen die Flammen hervor. Die ferne Städte verheerten und verzehrten. Die Worte, die das Radio hervorstieß, zerplatzten krachend, wie ferne Detonationen. Und was Zeitungen und Radio verschwiegen, spiegelte sich in den aschgrauen, jäh verfallenen Gesichtern, die an ihr vorbeiglitten wie ein Spuk.
Ähnlich wie die neurotische Stenotypistin Aloysia Schmidt aus Mela Hartwigs 1931 erschienenem Roman mit dem Titel »Bin ich ein überflüssiger Mensch?« ist auch Ursula in einem Kokon aus Selbstbeobachtungen gefangen. Selbstbestätigung und Selbstbezichtigung wechseln einander ab, flankiert von so mancher fast schon tragikomischer Ohnmacht. Diese ereilt Ursula prompt im Vorzimmer einer Nazi-Größe. Sie wollte sich bei dem als abstoßender Lustmolch geschilderten Bonzen pro forma als Spitzel bewerben. Selbst in diesem scheinbar unpassenden Moment zeigt sich Mela Hartwigs sarkastische Komik. Sie kennzeichnet ebenso ihre frühen Werke rund um angebliche Hysterikerinnen in der modernen Angestelltenwelt. All diese Plötzlichkeiten sorgen für ein stets bewegtes Romangeschehen und lockern damit den Determinismus der historischen Ereignisse ein wenig auf. Mit der Erstveröffentlichung von Inferno, 70 Jahre nach Entstehen des Romans, hat der Grazer Droschel Verlag bereits zum vierten Mal eines der singulären Werke der österreichischen Schriftstellerin Mela Hartwig dem Vergessen entrissen. Es ist Zeit, ihr endlich den gebührenden Platz in der Literaturgeschichte einzuräumen.
Das fordert Katrin Hillgruber. Sie besprach Mela Hartwigs Roman Inferno, der nun im Droschel Verlag erschienen ist. Bei uns auch zu wenig bekannt war Eduard Uspensky. Seine humorvollen Kinderbücher »Onkel Fjodor, der Hund und die Katze« und »Krokodil Gena und seine Freunde« sind in Russland Klassiker. Uspensky ist jetzt mit 80 Jahren bei Moskau gestorben. Seine Kultfigur Tscheburaschka saß als Plüschtier mit großen Augen und Ohren in so manchem osteuropäischen Kinderbett, auch in dem der Tochter von Steffen Lehmann, dem Gründer des Leipziger Kinderbuchverlags. Er entschied sich, Uspenskys Geschichten deutschen Kindern wieder zugänglich zu machen. Es bedurfte allerdings einiger Runden Wodka und Tischtennis in Uspenskys Garage, bis man sich einig wurde. Steffen Lehmann schreibt der Büchermarktredaktion heute: Eduard Uspensky wusste Kinderseelen zu begeistern, die Grenzen der Fantasie werden stets überschritten und das mit einer Sprache, die so einfach, klar und voller Humor ist, dass man bei jedem Satz herzhaft lachen könnte. So der Verleger Steffen Lehmann zum Tod von Eduard Uspensky. Und jetzt zu Friedewart Ringeling. Der Protagonist von Christoph Heins neuem Roman Verwirrnis ist schwul und kann in der DDR seine Liebe zu seinem Freund Wolfgang nur heimlich leben. Er outet sich aber auch nicht, als Homosexualität in der DDR nicht mehr unter Strafe steht. Christoph Hein über seine Hauptfigur.
Dieser Friedewart, den ich da beschreibe, der hat halt diese Verbote irgendwie angenommen, auch bedingt durch seine katholische Herkunft, das Elternhaus. Da ist eben diese ganzen göttlichen Strafen, die ihm der Vater und die Gesellschaft ankündigen, die haben sich irgendwie ihm verinnerlicht. Und er ist einfach bis zu seinem Lebensende unfähig, nicht willens, aber auch unfähig, das zu bekennen. Das ganze Buch ist ein Buch des ständigen Verheimlichen seines tatsächlichen Lebens.
Sagt Christoph Hein über seinen Roman Verwirrnis, den wir Ihnen heute ab 20.30 Uhr in der Lesezeit vorstellen. Und das war's vom Büchermarkt für heute. Im Studio verabschiedet sich Dina Netz.